Vis-à-vis.
Herr Südhoff, im Koalitionsvertrag vor einem Jahr wurde von CDU, CSU und SPD reingeschrieben, die humanitäre Hilfe werden wir stärken und verlässlich, gezielt und vorausschauend leisten. Wir werden zukünftig eine auskömmliche Finanzierung der humanitären Hilfe und Krisenprävention sicherstellen. Ist dem so?
Leider gar nicht. Und das würden jetzt, glaube ich, selbst die Vertreter von CDU und CSU oder auch der SPD nicht mehr behaupten. Wir müssen leider feststellen, dass das Gegenteil der Fall war. Deutschland hatte sich ja sehr respektabel und auch international sehr geschätzt über die Jahre zu einem ernstzunehmenden humanitären Geber entwickelt und hat jetzt aber in den letzten 2 Jahren die humanitäre Hilfe halbiert oder, wenn man es zurückrechnet, bis 2022 sogar um 70% gekürzt. Das heißt, es ist genau das Gegenteil eingetreten, obwohl die Not weltweit eher rasant zugenommen hat. Kriege, Konflikte, Klimawandel sorgen dafür, dass über 300 Millionen Menschen schätzungsweise weltweit in akutester Not sind, teils in lebensbedrohender Not. Und Deutschland engagiert sich aber leider immer weniger.
Warum?
Die Argumente dafür sind die, die man wahrscheinlich auch in anderen Bereichen viel hört, im Sozialbereich, im Bildungsbereich. Man hätte kein Geld mehr. Man hätte jetzt nationale Prioritäten, auf die man setzen müsse. Wir wissen alle, Deutschland muss massiv, und das ist ja auch sehr nachvollziehbar, in seine Verteidigung investieren. Deutschland will seine Brücken sanieren. Die Deutsche Bahn soll wieder pünktlich werden. Gleichzeitig wird da ein Gegensatz aufgemacht, der so, wenn man sich auch nur die nackten Zahlen anschaut, mal ganz abgesehen von Werten und Humanität, ja nicht zu halten ist. Also wir reden bei der humanitären Hilfe von einem Budget, was zu besten Zeiten bei ungefähr 3 Milliarden Euro lag. Pro Jahr. Wir haben von unserer Seite mal ausgerechnet, was wäre denn eigentlich so ein faires Engagement von Deutschland, weil Deutschland sagt ja auch zu Recht, wir können nicht die humanitäre Zeche weltweit bezahlen, wir können nicht überall uns engagieren, wir können nicht das kompensieren, was ein Trump bei den USA alles gekürzt hat. Aber wenn ein fairer Anteil wäre, was wäre so der Anteil, den Deutschland von seiner Wirtschaftskraft her für die akutesten Menschen in Not, wirklich für die Nothilfe für hungernde Kinder, Frauen, Mütter und so weiter leisten sollte, dann sind das ziemlich genau 3 Milliarden. Das hat Deutschland jetzt über die Jahre gekürzt auf nur noch eine. Da sieht man ja schon an den Zahlen, also 2 Milliarden Euro, das ist ja gerade mal so die Hälfte von dem, was eine Mehrwertsteuersenkung für gastronomische Betriebe in diesem Jahr alleine kostet, wo viele Ökonomen auch sagen, die hilft den wenigsten Gastronomen in ihrer Situation ernsthaft und die kommt auch nicht bei den Kunden an. Das leisten wir uns aber so aus innenpolitischen Gründen, und es gibt ja auch viele andere Beispiele, wo wir einfach andere politische Prioritäten setzen und dann umgekehrt behaupten, ja, jetzt haben wir leider kein Geld mehr für die Schwächsten weltweit.
Es gibt ja eine Strategie oder eine Neuausrichtung vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich zitiere da mal draus: Eine partnerschaftliche Entwicklungspolitik verbindet wertebasierte Ausrichtung mit strategischer Orientierung an deutschen Interessen. Und dann kurz danach: Viele Länder des globalen Südens erwarten zu Recht eine echte Zusammenarbeit, keine Almosen. Nicht Belehrung, nicht Abhängigkeit, sondern gemeinsame Lösungen. Klingt doch auch nicht schlecht.
Genau, das klingt gut und ist ja auch nicht alles falsch. Aber es gibt tatsächlich ganz entscheidende Punkte, wo man sich entscheiden muss, geht es jetzt eigentlich um unsere geopolitischen Interessen oder geht es darum, tatsächlich genau in solchen Partnerschaften den Ländern und den Menschen vor Ort in der Hinsicht zu helfen, wie sie es am dringendsten möchten und brauchen. Ganz konkrete Beispiele: die humanitäre Hilfe, die tatsächlich die kurzfristige Nothilfe ist, einfach nur für Länder, die explizit sagen, wir schaffen es nicht alleine, eine Erdbebensituation, die Folgen des Klimawandels, die wir natürlich am allermeisten befeuern, oder die Folgen eines Konflikts alleine zu stemmen. Wo hilft man da? Da hat beispielsweise das Auswärtige Amt zuletzt entschieden, wir helfen nicht mehr per se dort, wo unsere Hilfe am meisten gebraucht wird, wo die Menschen in allergrößter Not ist, obwohl das das kernhumanitäre Prinzip ist, sondern wir helfen dort, wo Europas Interessen betroffen sind, also beispielsweise in der Ukraine, in Nordafrika, in Nahost. In der Entwicklungspolitik, die Sie gerade zu Recht zitiert haben, ist eine neue Strategie veröffentlicht worden, wo man zu Recht auch schauen möchte, wo gibt es eine Übereinstimmung zwischen unseren Interessen, wo kann man zum Beispiel wirtschaftlich stärker zusammenarbeiten, sodass auch deutsche Unternehmen und Unternehmen vor Ort profitieren können. Aber erneut, sie werden ganz oft in den Zielkonflikt laufen. Deutsche Unternehmen und auch deutsche Sicherheitsinteressen sind dort, wo die Not am größten ist, meistens am wenigsten betroffen. Das sind fragile Staaten, das sind sogenannte Failed States wie Somalia, das ist der Kongo oder das sind eben Krisen wie in fernen Venezuela oder das größte Flüchtlingslager der Welt in Bangladesch. Das ist weit weg. Und entweder entscheidet man sich, trotzdem engagieren wir uns in einem substanziellen Maße dort auch, obwohl unsere Interessen unmittelbar da nicht betroffen sind, oder wir sagen, das sehen wir eigentlich gar nicht mehr als unsere Aufgabe.
Nun ist natürlich die Regierung im Hinterkopf immer damit beschäftigt, kriege ich für meine politische Ausrichtung auch die entsprechende Reaktion an der Urne. Soll heißen, kann ich damit Wahlen gewinnen? Und mein Eindruck wäre auch, das ist schwierig. Also das nicht darauf achten sozusagen auf das, was wollen die Menschen hier im Land? Und da ist mein Eindruck durchaus, dass sozusagen im Zweifelsfall das Ansteigen des Benzinpreises als viel, viel gravierender wahrgenommen wird als ein Verhungern von vielen Menschen weit weg. Also ist es insofern irgendwie zynisch oder ist es vielleicht auch einfach, ja, das ist ein nüchterner Umgang damit, dass das Wahlvolk, was sozusagen die Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt Politik macht, eher sagt, nee, bitte die nationalen Interessen mehr in den Vordergrund stellen.
Absolut ist das ja auch legitim, darauf zu hören, was die Menschen wollen und nicht wollen. Und natürlich haben wir als breitere politische Entwicklung eine massive Infragestellung von internationaler Hilfe, von internationaler Solidarität, ganz massiv betrieben von der AfD, von vielen, vielen Fake News, die dabei auch in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Deswegen haben wir als Think Tank beispielsweise unser Arbeitsprogramm im Moment komplett unter die Überschrift gestellt, umstrittene Hilfe. Wie wirkt sich die aus? Wie kann man damit umgehen, wo es Kritik auch berechtigt. Das ist natürlich auch klar, dass es das auch gibt. Aber die Frage ist natürlich immer, wie geht man mit solchen auch zum allergrößten Teil sehr populistischen Narrativen um? Man merkt es ja auch in der Migrationsfrage, wo man ja dieselbe Debatte führt, müssen wir nicht die Migration massiv begrenzen, weil die Menschen oder die AfD das eben fordern. Gleichzeitig haben wir die Asylzahlen, wenn ich auf dem letzten Stand bin, glaube ich, fast halbiert im Vergleich zu vor wenigen Jahren. Und die AfD steht in Umfragen so hoch wie nie zuvor in fast allen Umfragen. Und wir sehen, glaube ich, etwas Ähnliches mit Blick auf den Hilfssektor.
Sie hatten den Begriff des Narrativs verwendet. Ich würde gerne über die Bedeutung von Narrativen für die humanitäre Hilfe oder für die Diskussion darum auch noch ein bisschen sprechen. Bei den Kürzungen jetzt, die sind recht drastisch, gleichzeitig, ich finde, zur Ehrlichkeit gehört auch, dass die humanitäre Hilfe ja aufgrund durchaus auch eines Narratives wahnsinnig gestiegen ist von 2011 bis 2020, 2022. Und da gab es einen engen Zusammenhang damit, dass ein Narrativ bedient wurde. Die Krise in Syrien und auch andere, da sind wahnsinnig viele Menschen geflohen. Wenn wir dort humanitäre Hilfe machen, dann kommen die nicht hierher. Also da gab es durchaus auch eine interessengeleitete Aufstockung des Etats. Also inwieweit ist dieses, seien wir ehrlich, die Interessen spielen letztlich eine wichtige Rolle bei staatlicher Politik?
Das spielt definitiv eine Rolle und erneut, glaube ich, ist es auch gar nicht prinzipiell verwerflich, auch über Interessen zu sprechen. Und in der Tat ist es so, dass Deutschland überhaupt zu einem ernstzunehmenden humanitären Geber erst seit 2015 wurde, als Kanzlerin Merkel damals entschieden hat, wir verdoppeln und verdreifachen jetzt unsere Hilfe, genau aus dem Grund, den Sie genannt haben, weil wir damit womöglich Fluchtursachen beseitigen können in Syrien und den Nachbarstaaten. Ich glaube, man kann diese Diskussion auch prinzipiell führen, in welchem Rahmen nutzt uns auch die Hilfe. Es ist aber, glaube ich, extrem wichtig, sich darauf zu einigen, was ist die Grundidee der Hilfe? Leisten wir sie als erstes, um Menschen in Not zu helfen, in der langfristigen Armutsbekämpfung beispielsweise oder den Hunger zu besiegen, in der Entwicklungszusammenarbeit oder Menschen, die gerade massiv in Not sind, wie in zahlreichen Kriegen und Konflikten, auch in der Umgebung von Europa? Oder geht es im Kern darum, wir leisten nur noch dort Hilfe, wo auch es unseren Interessen dient? Das ist, glaube ich, ein grundlegender Unterschied, weil sonst muss man sich auch schnell fragen, was ist denn dann eigentlich noch Entwicklungshilfe? Anderes als Außenwirtschaftsförderung, wofür wir ein Wirtschaftsministerium haben. Was ist eigentlich humanitäre Hilfe im Auswärtigen Amt? Dann anderes als seine geopolitische Außenpolitik, die unseren Interessen dienen soll. Und entweder einigt man sich, so wie man sich eben auch einigt, die Schwächsten und Ärmsten hierzulande sollen Hilfe bekommen, wenn sie sich akut nicht selbst helfen können. Oder jemand, der einen Herzinfarkt hat, soll von einem Arzt unterstützt werden, auch wenn uns das alle Geld kostet? Oder ist das etwas, wo wir sagen, da möchten wir eigentlich uns nicht mehr engagieren, wenn es sich um Menschen handelt, die außerhalb unserer Grenzen leben?
Die Kritik an der humanitären Hilfe kommt ja nicht nur, sage ich jetzt mal, vom Rechtspopulismus. Ich glaube, das wäre deutlich zu einfach, sondern es gibt auch innerhalb der humanitären Hilfe, also in den Diskussionszirkeln, es war jetzt vor kurzem, da gab es den humanitären Kongress in Berlin und da gibt es doch auch sehr viele, die in die Richtung gehen zu sagen, die humanitäre Hilfe hat auch immer ein bisschen was von, das ist das Deckmäntelchen sozusagen oder die Kehrseite dessen, dass es massive wirtschaftliche und andere Interessen gibt und dann kommen sozusagen aus dem globalen Norden noch die Wohlhabenden und geben noch das humanitäre Plästerchen drauf. Also dass da sich ganz grundsätzlich was ändern soll und dass man offener über Interessen reden soll. Also inwieweit braucht es auch ein Umdenken in dem Diskurs? Bislang ist es ja doch so, der Norden oder der Westen gibt überwiegend und hat auch dieses Bild des Wohltäters, was ja was Paternalistisches hat.
Absolut. Das ist eine Herausforderung und jenseits dessen, dass wir als Think Tank, als Center for Humanitarian Action, größter Verteidiger, glaube ich, sind von Humanismus und humanitären Prinzipien, sind wir gleichzeitig auch oft die größten Kritiker der Praxis, weil wir glauben, trotzdem müssen sich Dinge ändern. Und genau auf diesem Feld ist eine der entscheidenden Reformen, die seit vielen Jahren diskutiert werden und jetzt vielleicht etwas in Gang kommen, zu sagen, eine humanitäre Hilfe auf Augenhöhe heißt beispielsweise vor allem die lokalen humanitären Hilfe und Organisationen vor Ort viel stärker zu befähigen. Das geht manchmal nicht, wenn es kaum Zivilgesellschaft gibt vor Ort, aber es gibt ganz, ganz viele Krisen und auch ja zunehmend langjährige Krisen, wo es absolut möglich wäre, die lokalen Organisationen viel besser zu finanzieren, zu unterstützen, lokale Kapazitäten aufzubauen, die bei einer nächsten Krise dann auch bereit wären, wieder einzuspringen. Was wir erleben, ist leider genau das Gegenteil, weil die radikalen Rasenmäherkürzungen von allen Geberstaaten, von den USA, von Deutschland, von vielen europäischen Staaten, führen dazu, dass alle in Windeseile, wo sie am einfachsten können, Einsparungen vornehmen. Die UN entlassen die jüngsten und am prekärsten Mitarbeitenden, weil sie diese einfach entlassen können. Sie kürzen alle Programme, um vielleicht 20% statt strategisch zu entscheiden, wo müssen wir am besten helfen. Und die Bereitschaft, in solche lokalen Partnerschaften zu investieren oder sie zu schützen, ist sehr begrenzt, auch bei NGOs, weil sie natürlich auch sagen, wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Mitarbeitenden in Berlin oder die Kolleginnen und Kollegen in Deutschland. Für die haben wir ja eine soziale Verantwortung.
Herr Südhoff, ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.